Eigentlich hat sie doch alles richtig gemacht. Jesus hat doch gestern noch von diesem Mann erzählt, dem Mann aus Samaria. Der Samariter hatte einem Mann geholfen, der verprügelt im Straßengraben lag. Er soll ihnen ein Vorbild sein. Helfen, dienen, tatkräftig ihre Liebe zeigen, das kann sie. Das macht sie richtig gerne. Sie packt gerne an und sie investiert viel Zeit, wenn sie Menschen damit helfen kann. Was Jesus über den Samariter erzählt hat, das hat sie bestätigt. Sie macht es richtig. Ja, so eine Bestätigung, die braucht sie manchmal, denn manchmal setzt sie das ja auch unter, bekommt sie Stress. Manchmal findet sie nicht die Zeit, alles, wie sie es gerne machen würde. Ganz ehrlich, manchmal wird sie auch ein bisschen unfreundlich, wenn ihr alles zu viel wird, auch ein bisschen ruppig. Und manchmal fragt sie sich, warum habe ich eigentlich für alles zugesagt? Ich hätte vielleicht auch lieber einmal Nein sagen sollen. Aber als Jesus gestern von diesem samaritischen Mann erzählt hat, der dem Mann im Straßengraben geholfen hat, da wusste sie es, sie macht es richtig. Ihre Liebe wird in ihren Taten sichtbar. Das kann sie und eigentlich macht sie das auch richtig gerne. Jetzt ist Jesus zu Besuch, sie hat sich darauf gefreut. Er ist mit den ganzen Freunden bei ihr zu Besuch. Und als Jesus gefragt hatte, ob er zu Besuch kommen kann, da hat sie gestrahlt. Ganz zittrig wurde ihre Stimme. Ja, gerne, wann denn? Wann ist es denn soweit? Sie hat sich darauf gefreut, ihren Freunden eine gute Gastgeberin zu sein. Ein ganz besonderer Tag sollte das werden. Es ist viel Arbeit, aber das werden sie schon schaffen, ihre Schwester und sie. Sie werden den Besuch zu einem richtigen Fest machen. So hat sie sich das vorgestellt. Sie hat sich ins Zeug gelegt, ein Menü geplant, eingekauft, Gemüse geschnippelt. Aber ihre Schwester hat nicht mitgemacht. Ihre Schwester hat sich einfach zu den anderen ins Wohnzimmer gesetzt, die Geselligkeit genossen. Sie hat nichts dafür getan, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und jetzt ist sie traurig. Der Tag verläuft nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Dabei hat sie sich doch so darauf gefreut. Bedient es sie? Ja, genau, das ist das richtige Wort. Sie ist von ihrer Schwester bedient. Statt ihr zu helfen, sitzt die Schwester zu Jesu Füßen und klebt an seinen Lippen, als ob sie das nicht auch gerne tun würde. Sie ist bedient, sie ist entrüstet, sie geht rüber und schmeißt Jesus ihren Ärger vor die Füße. Macht es dir nichts aus, dass ich alles allein machen muss und meine Schwester sitzt hier? Mir macht es was aus. Und dann dient Jesus ihr. Er honoriert ihre Mühe. Er macht ihr ein Angebot. Du machst dir ganz schön viel Mühe, Martha. Meinst du nicht, dass es jetzt mal an der Zeit ist, dass du dir von mir dienen lässt? Dass du dich einfach mal hinsetzt wie deine Schwester und hörst, was ich zu erzählen habe von Gott, dem Vater, von seiner Liebe, wie sehr er dich liebt? Hat sie das richtig verstanden? Soll sie sich jetzt etwa von Jesus bedienen lassen? Liebe Gemeinde, Gaben gar nicht so einfach. Das ist das Thema heute. Wir sind in unserer Reihe Entdecke deine Berufung. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich mit euch mal genau und auch ein bisschen ehrlich hingucken will. Gott hat uns so reich begabt. Mit Begabung, mit Charakter, mit einer Geschichte, mit Leidenschaften. Das ist ja erst einmal toll. Wir können etwas. Wir sind zu etwas zu gebrauchen. Gott kann mit uns etwas anfangen. Aber mal ganz ehrlich, manchmal ist das gar nicht so einfach, begabt zu sein. Begabte Menschen, Menschen mit Charakter, Menschen, die eine Geschichte haben, Menschen, die leidenschaftlich sind, Menschen mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, die können auch mal aneinander geraten. Da sind verschiedene Vorstellungen, da sind Verletzlichkeiten. Man muss auch miteinander umgehen können und man muss selber gefestigt sein, um sich darauf einzulassen. Das ist gar nicht so einfach. Da sind verschiedene Vorstellungen und da sind Verletzlichkeiten. Menschen, die eine Geschichte mit Verletzungen und Abbrüchen erlebt haben, können anderen sehr wertvoll werden, gerade mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Aber das ist gar nicht so einfach, sich mit so einer Geschichte erst einmal selber zu versöhnen. Das braucht Zeit, das braucht Kraft und manchmal ist das richtig schmerzhaft. Das ist aber vielleicht auch nötig, bevor eine schmerzhafte Geschichte zu einer Gabe werden kann, mit der ich anderen Menschen dienen kann. Als Pastoren- und Seelsorgeteam sind wir gerne ansprechbar, weil ein Gespräch da sicher gut tun kann. Und wer erstmal überlegen will, mit wem möchte ich denn da reden? Wir haben übrigens hier so eine Liste, da hinten an dem schwarzen Brett, vom Flur aus sieht man das, wo die ganzen Menschen, die in der Seelsorge bei uns aktiv sind in der Gemeinde und ansprechbar sind, mit Bildern und mit Namen zu sehen sind. Also schaut vielleicht, wer ansprechbar ist. Manche Leute haben vielleicht auch den Eindruck, also auf mich trifft das mit der Berufung eigentlich nicht so zu. Bestimmt habe ich auch Gaben irgendwo und irgendwelche, aber habe ich auch die Stärke, sie einzubringen? Und dann gibt es Menschen, die stellen fest, das ist gar nicht so einfach, wenn man so viel kann. Dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das kann auch ein Zeitproblem werden. Wie soll das denn noch gehen, dass ich jetzt auch noch eine neue Berufung entdecken soll und die in mein Leben integriere? Wann soll ich das denn noch alles machen? Also Gaben sind gar nicht so einfach. Mit den Gaben kann es ganz schön kompliziert sein. Ich will jetzt diese ganzen genannten Problemstellungen nicht eine nach der anderen abarbeiten und dir dann die richtige Lösung nennen. Das funktioniert nicht und ich glaube, das wird auch nicht sehr viel bringen. Mein Gedanke ist der, wir brauchen ein gutes Gleichgewicht, wenn wir unsere Berufung erst entdecken und dann auch leben wollen. Ein gutes Gleichgewicht ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Berufung leben, sodass wir daran selber Freude haben und dass Menschen und Gott damit gedient wird. Ich habe da ein doppeltes Gleichgewicht vor Augen, über das ich heute sprechen will. Da ist zum einen das Gleichgewicht aus Kontemplation und Mission und zum anderen das Gleichgewicht aus Selbstbewusstsein und Demut. Ich habe gerade die Geschichte von Martha aus Lukas 10 erzählt. Lukas ordnet in seinem Evangelium gerne eine Erzählung mit einem Mann, eine Erzählung mit einer Frau zu. Der ist da richtig emanzipiert. Bei ihm spielen Frauen eine große Rolle. Das hat er, glaube ich, von Jesus gelernt. Und immer wenn Lukas so eine Männer- und eine Frauengeschichte zusammenordnet, dann zeigt er damit, hier gehört auch wirklich etwas zusammen. So ist das auch hier in Lukas 10. Da kommt ein schriftgelehrter Mann zu Jesus und spricht mit ihm über die Liebe, also über das Thema der Predigt, die wir vor 3 Wochen am 30. September gehört haben. Jesus erklärt dem Mann, dass die Liebe das wichtigste Gebot und der Weg zum wahren und ewigen Leben ist. Darin sind sich die beiden auch einig. Und dann fragt der Mann, wen muss ich denn lieben? Und natürlich schwingt bei dieser Frage auch mit, und wen brauche ich denn nicht mehr zu lieben? Und dann erzählt Jesus vom barmherzigen Samariter. Er macht deutlich, Liebe zu Gott zeigt sich immer darin, dass wir ganz tatkräftig Menschen lieben. Auch und gerade die Menschen, die uns vielleicht fremd sind, die uns nicht so nahe stehen. Einfach, weil diese Menschen darauf angewiesen sind. Das ist die Spitze dieser Erzählung. Damit gehört dieser Text, glaube ich, zu den aktuellsten Texten der Bibel. Denn das erleben wir ja gerade wieder in Deutschland, dass Menschen gerne so eine Grenze ziehen wollen, wen wir lieben sollen und wen wir dann auch nicht mehr lieben brauchen, weil er fremd ist, weil er eine andere Religion hat und gar nicht von hier ist. Das ist genau das Thema der Erzählung vom barmherzigen Samariter. Menschen lieben, ihnen dienen, ihnen mit Worten und Taten gut tun. Das ist unsere Mission. Oder mit den Worten unserer Predigtreihe unsere Gaben einsetzen, aus dem Schatz unserer Lebenserfahrung schöpfen und mit unserer ganzen Persönlichkeit und Leidenschaft Gott und Menschen dienen. Das ist Mission. Und dann ordnet Lukas dieser Erzählung eine zweite Erzählung zu. Da ist eine Frau, die auch lernt, was Liebe bedeutet. Aber Martha muss lernen, dass Liebe zu Gott auch bedeutet, zur Ruhe zu kommen, auf Jesus zu hören, sich von ihm lieben zu lassen, bei ihm Kraft zu schöpfen. Das ist Kontemplation. Der Begriff Kontemplation bedeutet erst einmal Betrachtung, sich etwas in Ruhe anschauen. Kontemplation im christlichen Sinne meint, sich auf Gott besinnen, mit ihm reden, zu ihm beten. Jesus Christus anschauen, sein Bild wirken lassen, dass es uns prägen kann, seine Liebe in uns aufnehmen und bei ihm Kraft und Mut tanken. Das haben wir ja gerade gesungen. Jesus, wir sehen auf dich und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Richtig mystischer Vers. Ein ganz starker Vers. Wir schauen auf Jesus Christus, dann spiegelt sich bei uns, auf uns seine Herrlichkeit. Und wir erfahren eine Ausrichtung in den Fragen und der Herausforderungen des Alltags. Mission und Kontemplation müssen ein Gleichgewicht finden. Es ist eine Kunst zu spüren, wann ist das eine dran und wann ist das andere dran. Martha hätte in diesem Moment einfach gerne gedient, darauf hat sie sich gefreut. Aber sie merkte auch, dass sie verbittert wird. Darum lädt Jesus sie ein, erst einmal einfach nur bei ihm zu sein. In der Predigt Dein Charakter als Gabe, da hat Martin Seidlitz zu Beginn einen kleinen Exkurs gemacht, was ist denn eigentlich Berufung? Er hat die große Berufung und die kleine Berufung unterschieden. Unsere große Berufung ist nicht, dass wir etwas tun und können. Die große Berufung ist, dass Jesus Christus uns eingeladen und berufen hat, Gottes Kinder zu sein. Er ruft uns in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Wie Christus Gottes Sohn ist, so lädt er uns ein, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und Gottes Kinder zu sein. Auch wieder ein großartiger Gedanke. Wir sind zuerst einmal nicht das, was wir tun, sondern wir sind das, was Gott aus uns gemacht hat, seine geliebten Kinder. Dann kommt erst mal ganz lange gar nichts. Und dann kommen die Kleinberufungen. In unserer Reihe Entdecke deine Berufung nehmen wir vor allem diese Kleinberufung in den Blick. Was kann ich gut? Wozu bin ich begabt? Was ist meine Aufgabe? Aber die Grundlage ist, dass wir nicht sind, was wir tun, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Das ist unsere große Berufung und das ist sehr wichtig. Da kann man nicht irgendwann einfach einen Haken dran machen. Das habe ich jetzt verstanden, also weiter. Ich bin jetzt 2-3 Jahre Christ, habe verstanden, ich bin Gottes Kind. Das braucht wirklich ein Leben lang, dass diese Erkenntnis uns prägt, dass sie ins Herz kommt. Gott liebt uns, er nimmt uns an, wie wir sind, er lässt uns seine Kinder sein. Das steht fest, noch ehe wir einen Finger gerührt haben. Man wird sein Leben lang damit nicht fertig, das tatsächlich zu veränderlichen und zu entdecken. Aber man erlebt, das ist befreiend. Solange wir das nicht verinnerlicht haben, kommen wir immer wieder unter Druck. Denn dann entsteht so der Eindruck, durch das, was ich tue, muss ich mir meine Anerkennung erst einmal verdienen. Meine Erfolge und meine Leistung entscheiden darüber, wer oder was ich bin. Das kann sich eine Zeit gut anfühlen, solange das gut läuft. Aber das setzt auch unter Druck. Was ist denn, wenn dann die Leistung mal irgendwann nicht mehr stimmt, wenn ich Fehler mache oder wenn ich schuldig werde? Ich trete vielleicht zu anderen in Konkurrenz. Ich beobachte, welche Anerkennung sie einheimsen und ich werde neidisch. Oder ich versuche, möglichst oft zur Sprache zu bringen, was ich getan habe, was ich kann, was ich gemacht habe. Und ich brauche es eigentlich auch, um erhobenen Hauptes vor Gott zu. Das ist anstrengend und das wird auch auf die Dauer zerstörerisch. Oder ich verzweifle vielleicht an mir selbst. Ich finde mich selber unerträglich und würde am liebsten vor mir wegrennen. Ich wäre so gerne anders. Darum ist das so wichtig. Unsere große Berufung ist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das sind wir. Martha, du machst dir so viel Mühe, sagt Jesus, aber jetzt setz dich doch erstmal zu mir. Lass die Arbeit Arbeit sein, entspann dich und lass dir sagen, du bist Gottes Kind. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen und das braucht wirklich Zeit. Ich weiß nicht, was für ein Bild haben Sie, was für ein Bild habt ihr von berufenen Menschen, von Menschen mit einer großen Berufung, von einem Menschen, der vollmächtig seine Berufung lebt. Erkennt man ihn an seinem Charisma oder daran, dass er einen besonders festen Glauben hat? Ihn kann nichts mehr umpusten, weil er einfach schon so viel erlebt hat? Muss er in der Bibel ganz zu Hause sein? Oder vielleicht zumindest hin und wieder mal am Tag 1-2 Stunden am Stück beten? Das ist bestimmt alles gut. Aber wer sich Berufung so vorstellt, wer meint, dass wir so etwas mitbringen müssen, um unsere Berufung zu leben, der wird daran verzweifeln oder, was wahrscheinlich noch schlimmer wird, er wird übermütig werden. Jesus beginnt seine Bergpredigt mit den Worten, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Menschen, die wissen, vor Gott habe ich nichts vorzuweisen, vor Gott stehe ich mit leeren Händen da. Menschen, die sich danach sehen, dass Gott ihre Hände füllt. Ein finnischer Prediger mit Namen Frank Mangs erzählt in seinem Tagebuch von einem Streiter im Herrn. Er erzählt, direkt nach der Predigt sah ich einen grauhaarigen Bruder, einen Streiter im Herrn, über den einer der Brüder berichtete, Hier ist eine richtige Quelle. Er lebt ein wunderbares Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Er hat immer etwas zu geben und hilft uns allen zu glauben. Kurz danach traf ich den Mann selber, aber er stand weinend da. Er sah mich intensiv und lange an und sagte: Ja, sieh her, ich bin so ein elender Armer, der nie genug bekommen kann. Ich brauche immer mehr. Darum war er eine Quelle. Das ist unsere große Berufung, dass wir vor Gott mit leeren Händen stehen, dass wir schwach sein dürfen und immer darauf angewiesen sind, dass Gott uns unsere Hände füllt, so wie es Kinder eben tun. Wo hat das Platz in unserem Alltag, dass wir zu Gott mit leeren Händen kommen? Wie können wir uns dafür Zeit nehmen? Das kann eine Gebetszeit sein, eine tägliche Meditation, das Lesen in der Bibel, vielleicht auch ein Spaziergang oder ein gutes Gespräch mit vertrauten Freunden, denen wir vertrauen und die uns gute Worte sagen können. Wichtig ist, dass wir uns solche Zeiten gönnen, in denen wir auf Jesu Worte hören, so wie Martha es von ihrer Schwester lernen konnte. Ich mag eine kleine Geschichte über eine leitende Nonne, die ich irgendwann mal erzählt bekommen habe. Ich weiß nicht mehr wann und wo, aber die hat sich bei mir eingeprägt und an die erinnere ich mich gerne. Diese leitende Nonne, die hat ihre Arbeit immer mit ganz viel Liebe und Freude gemacht. Sie war so frei und fröhlich dabei. Und da fragten sich die anderen natürlich, wo kommt das her? Als dann diese leitende Nonne verstorben ist, Ich habe was vergessen. Also die anderen Nonnen haben sich das gefragt und dann haben sie beobachtet. Und sie beobachteten, wie diese Nonne jeden Morgen ein Kästchen zur Hand nimmt, das Kästchen öffnet, einen Zettel herausnimmt, ihn auseinanderfaltet, darauf etwas liest, lächelt und dann den Zettel wieder zurücktut. Jeden Morgen. Als dann diese Schwester gestorben ist, waren natürlich alle ganz gespannt, was wohl auf diesem Zettel gestanden hat. Also haben sie das Kästchen genommen, sie haben es geöffnet, sie haben den Zettel rausgenommen, ihn auseinandergefaltet und gelesen. Auch heute brauche ich dich nicht, um die Welt zu regieren. Dein Vater im Himmel. Ich mag diese kleine Geschichte. Sie sagt mir, Gott braucht nicht Menschen, die immer wieder bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen. Er kann schon selber für sich und sein Werk sorgen und das tut er natürlich auch. Gott braucht Menschen, die ihm vertrauen, dass er die Welt noch in der Hand hat. Menschen, die sich aus diesem Vertrauen heraus von ihm senden lassen. Er lässt uns mitmachen, das ist ihm wichtig. Er möchte, dass wir mitmachen, im Rahmen unserer Kräfte und Fähigkeiten, aber auch nicht darüber hinaus. Gott sendet uns, er schreibt eine Geschichte mit uns, er schenkt uns Begabung, er gibt uns einen individuellen Charakter, er weckt Leidenschaft. Und wir nehmen an seiner Mission teil. Aber natürlich braucht das immer wieder die Erinnerung daran, dass es seine Mission ist. Darum brauchen wir so ein gutes Gleichgewicht aus Mission und Kontemplation. Jetzt komme ich zu dem zweiten Gleichgewicht und damit auch gleich zu dem Text diesem Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, über den wir schon häufiger gesprochen haben, 1. Korinther 12 bis 14. Das zweite Gleichgewicht, das ist dieses Gleichgewicht aus Selbstbewusstsein und Demut. Ich lese 1. Korinther 12 ab Vers 14. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört doch trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört doch trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe denn dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat aber Gott jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wie wäre es denn, wenn die Körperteile ihre eigene Bedeutung anzweifeln würden? Das wird natürlich ein Chaos geben. Der Fuß will Hand sein, das Ohr möchte gerne ein Auge sein, das Auge stellt die Zweckmäßigkeit der Hand in Frage und der Kopf, der will lieber ohne Füße. Wir würden, glaube ich, schon am Frühstückstisch scheitern, weil wir nicht mal die Schoki aufs Brot geschmiert bekommen würden. Was wäre denn, wenn der Fuß sich beschwert? Ich kann ja nicht mal greifen, ich kann nicht mal fassen, irgendwas hochheben, nicht mal grüßen kann ich. Ich bin keine Hand, wozu bin ich denn zu gebrauchen? Oder das Ohr. Ich kann nicht sehen, keine Farben, keine Form, keine Bewegung. Ich bin kein Auge, ich bin nutzlos. Ganz ehrlich, ich wäre gerne spontaner. Ich wäre gerne gelassener und vor allem würde ich gerne Musik machen können. Aber das ist leider nicht so, das bin ich nicht, das kann ich nicht und das ist auch okay. Wir müssen wohl alle damit leben, dass wir vieles nicht können, was wir gerne können würden. Aber wir können alle etwas, sonst hat Paulus sich mit diesem Bild vom Leib vertan. Manchmal müssen wir unsere Vorstellung von dem, wie wir gerne wären, erst einmal hinter uns lassen und akzeptieren, dass wir sind, wie wir sind. Der Fuß wird nie eine Hand, wird nicht passieren. Das Ohr wird nie ein Auge. Und trotzdem haben beide natürlich eine wichtige Aufgabe. Was wäre, wenn das Auge sagen würde, ach, die Hand wieder, kann nicht mal richtig gucken, blind wie ein Maulwurf. Oder der Kopf sagt, guck doch mal die Füße, ja, alles muss man ihnen vorgeben, total fremdgesteuert. Manche Leute fragen sich, warum sind nicht alle verbindlich und zuverlässig? Andere fragen sich, sehe nur ich es, wenn es hier unordentlich ist? Wieder andere sind irritiert, weil nicht alle Christen so ein großes Vertrauen in Gott haben und so viel beten. Es braucht Demut. Das, was wir selber gut machen und können, das geht uns so leicht von der Hand. Und da wundert es manchmal, warum die anderen das nicht auch können. Und natürlich haben wir vor allem die Aufgabenbereiche besonders vor Augen, wo wir selber dabei sind, wo wir selber mitmachen und aktiv sind. Das andere, wo andere aktiv sind, das gerät schnell aus dem Blick. Das kann man auch mal übersehen. Da braucht es die Demut, um auch das zu sehen, was man selber nicht kann und wo man selber an seine Grenzen steht. Es ist wichtig, so ein Gleichgewicht hinzukriegen aus Selbstbewusstsein und Demut. Das Selbstbewusstsein zu sagen, das kann ich, da bin ich zu gebrauchen. Und wenn ich das nicht mache, dann fehlt da jemand. Und die Demut, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu sehen, was andere auch mal einfach besser können und besser machen. Nur so funktioniert der ganze Körper. Nur so kann er seiner Berufung entsprechen. Wir sind Körperteile einem Leib und haben alle unsere Berufung. Und zusammen haben wir als ganzer Leib die Berufung, Menschen zu dienen, damit Gott geehrt wird. In der Gemeinde in Korinth hat genau das offenbar Schwierigkeiten gegeben. Da gab es einerseits Menschen, die sich so an den Rand haben drängen lassen, ihr seid nicht so wichtig. Und da gab es Menschen, die sich und ihre Gabe ganz besonders toll fanden. Die Aufgabe des Gemeindeleibes geriet dabei aus dem Blick. Es ging offenbar mehr um die Fähigkeiten und Eitelkeiten Einzelner, als dass der ganze Leib dazu da ist, dass Gott geehrt ist. Das haben sie leider vergessen. Man würde Korinth heute eine charismatische Gemeinde nennen. Ich finde das Wort charismatisch richtig schlecht, richtig unglücklich gewählt, vor allem in diesem Zusammenhang. Denn das verstärkt heute genau dieses Problem, das die Korinther damals schon hatten. Charisma bedeutet übersetzt Gnadengabe, eine Gabe, die ich nicht verdient habe, sondern die Gabe ist mir aus Gnade zugewendet worden. Da kann ich nichts für, ist einfach so, Gott wollte das so. In der Bibel sind alle Gaben, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie für ihn einsetzen, Charismen, Gnadengaben. Heute werden als Charismen oder Geistesgaben, wie man sie auch gerne nennt, oft vor allem besonders so geheimnisvolle Gaben bezeichnet, Sprachengebet und Prophetie. Und damit bekommen diese besonderen Gaben einen besonderen Stellenwert. Sie sind Geistesgaben, während Gemeinschaft und Organisation nur normale Begabung sind. Ich kann nur Musik machen, ich hätte so gerne auch eine Geistesgabe. Das ist falsch, das ist richtig falsch. Das ist von der Bibel her nicht zu halten. Ich finde dieses Missverständnis gerade deshalb so unglücklich, weil der Begriff charismatisch genau aus diesem Abschnitt, 1. Korinther 12 bis 14, hergeleitet wird. Und weil genau das die Absicht des Paulus in diesem Abschnitt ist. Er will nicht diese sogenannten Geistesgaben höher bewertet wissen. Er will sie richtig einordnen. Er will ihnen einen Ort im Leben der Gemeinde geben. Paulus leitet die Frage, was dient der Gemeinde? Was dient den Menschen? Und was dient vor allem den Menschen, die neu zu uns kommen und Christus bisher noch nicht kennen? Und was ehrt Gott? Man könnte jetzt dazu den ganzen Abschnitt 1. Korinther 14, das ganze Kapitel lesen. Das will ich nicht machen, das geht nicht, das ist sehr lang. Ich kann auch schwer Auszüge rausnehmen, weil Paulus so kreisend argumentiert. Da ist es schwer, dann einzelne Verse herauszugreifen. Wer das aber sich mal gerne anschauen will, kann das machen, lest einfach zu Hause in Ruhe mal dieses 14. Kapitel im 1. Korintherbrief. Paulus macht in diesem Abschnitt an den Gaben Sprachenrede und Prophetie exemplarisch deutlich, die Gaben sind nicht dazu da, dass die Begabten Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Die Gaben sind dazu da, dass Menschen gedient wird und dass Gott geehrt wird. Die Begabten stellen sich in den Dienst der Gemeinde und in den Dienst Gottes. Die Sprachenrede, das haben wir hier schon ein, zwei Mal gesagt, das ist die Gabe, in einer Sprache zu reden, die ich eigentlich gar nicht selber verstehe. Das ist meistens nicht irgendeine fremde Sprache wie Persisch, Portugiesisch oder Russisch, sondern das ist eine Sprache, die eigentlich niemand spricht. Das wird auch die Sprache der Engel genannt. Man kann sich natürlich fragen, wozu ist das nötig, dass man in einer Sprache spricht oder betet, die niemand versteht? Und das fragt Paulus in diesem Abschnitt auch. Aber weil er selber diese Gabe hat, weiß er auch, wie gut das tut. Wenn ein Mensch in so fremden Sprachen betet, dann fühlt er sich unmittelbar mit Gott verbunden. Das ist ein besonderer Moment. Das tut richtig gut. Wenn jetzt aber Menschen in Sprachen beten, während andere dabei sind, die das nicht verstehen, dann kann das die Leute verstören. Oder es kann einen Menschen abwerten, wenn er spürt, da betet jemand so unmittelbar zu Gott und ich kann das nicht, ich verstehe das nicht mal, ich bin irgendwie außen vor. Darum kommt es auch vor, dass Menschen, die selber nicht in Sprachen beten können, manchmal diese Gabe haben, dass sie das übersetzen können, was da gebetet wird. Auch das ist eine Gabe. Wenn das so ist, schreibt Paulus, dann ist doch alles gut. Dann betet jemand in einer fremden Sprache und jemand anderes übersetzt es. Aber wenn jemand vor anderen in Sprachen betet und es wird nicht übersetzt, dann kann es die Leute verstören. Und es kann dazu führen, dass die, die in Sprachen beten, überheblich werden, sich enger mit Gott verbunden fühlen. Dafür muss man sensibel sein. Wenn das geschieht, dann ist es besser, dass man auf das Gebet in Sprachen verzichtet, bis man dann wieder zu Hause ist. In unseren Gottesdiensten erleben wir das nicht, dass Menschen laut in Sprachen beten. Aber mich überrascht das immer wieder, wenn ich in unserer Gemeinde erfahre, dass da Menschen sind und wie viele das auch sind, die diese Gabe besitzen. Das sind einige. Und ich habe da den Eindruck, ihr geht richtig gut mit dieser Gabe um. Manche Menschen praktizieren das für sich alleine und andere haben ihre Kreise, wo sie miteinander diese Gaben praktizieren. Und das finde ich richtig gut. Nach dem Sprachengebet kommt Paulus in diesem Abschnitt dann noch auf die Prophetie zu sprechen. Er macht erst einmal deutlich, in der Öffentlichkeit ist Prophetie hilfreicher als das Sprachengebet, weil es alle verstehen können. Dann muss Paulus aber auch für die Prophetie ein paar Regeln aufstellen, denn offenbar gab es auch unter den Propheten in Korinth ein großes Durcheinander. Das scheint insgesamt ein großes Durcheinander da gewesen zu sein. Offenbar wollten alle am liebsten sofort reden und nicht erst warten, bis die anderen fertig sind. Man kann sich das vorstellen, wenn mehrere Personen sich so zum Propheten berufen fühlen, alle wollen sofort reden, das gibt ein Chaos. Da vermischen sich schnell die Gabe und der Stolz. Wenn ich eine Prophetie empfangen habe, dann seid doch bitte still und hört mir erstmal zu. Und dann kann auch der Inhalt angefochten sein, die Gabe und die eigenen Ambitionen. Das kann man nicht immer voneinander trennen. Was ist denn jetzt Gottes Botschaft? Und was fügt sich in meinem Kopf dazu, weil ich es eigentlich schon immer mal sagen wollte? Und die Prophetie scheint das ja auch zu bestätigen, was ich immer schon mal sagen wollte. Paulus muss den Korinthern schreiben, prüft das, was Menschen als prophetische Eindrücke weitergeben. Wir haben in der Gemeinde nicht oft mit Prophetie zu tun. Das finde ich eigentlich schade. Ich habe das auch schon anders erlebt und ich finde das gut. Manchmal, ganz selten, kommt es vor, dass jemand von uns Pastoren oder aus der Gemeindeleitung so einen Brief im Fach hat, in dem offensichtlich jemand einen prophetischen Anspruch vertritt. Prophetie braucht die Prüfung und sie braucht das Gespräch. Darum, falls jemand so einen Eindruck hat, formuliert ihn gerne und gebt den an uns als Gemeindeleitung weiter. Wir betrachten das als einen Impuls und wir wollen gerne darüber ins Gespräch kommen. Wir wollen herausfinden, welche Botschaft steckt da für uns drin. Was machen wir damit? Wir wollen darüber gerne ins Gespräch kommen. Dazu muss natürlich erst einmal der Name unter dem Brief stehen. Wer hat diesen Brief geschrieben? Sonst ist das Gespräch leider beendet, bevor es überhaupt begonnen hat. Das war leider in der Vergangenheit nicht immer so. Und dazu muss natürlich auch derjenige, der diesen Eindruck empfangen hat, bereit sein. Das, was ich sage oder was ich schreibe, das wird auch geprüft. Da reden wir erst einmal drüber. Ich kann mich auch täuschen. Auch das ist möglich. Gaben, gar nicht so einfach. Aber ich glaube, es lohnt sich. In unserer Geschichte, in unserem Charakter, in unseren Gaben, in unseren Leidenschaften, da zeichnet sich eine Berufung. Und auch wenn es Schwierigkeiten gibt, davon brauchen wir uns nicht entmutigen lassen. Es lohnt sich, der Berufung auf die Spur zu kommen. Wenn wir im Blick behalten, dass hinter diesen kleinen Berufungen unsere große Berufung steht, dass wir Gottes Kinder sind, dann ist schon mal viel gewonnen. Das entspannt nämlich. Darum ist es wichtig, so ein Gleichgewicht zu finden aus Kontemplation und Mission und aus Selbstbewusstsein und Demut. Das wird nicht von jetzt auf gleich alle Schwierigkeiten lösen. Manches muss man einfach auch in Kauf nehmen und manches lernt man auch erst auf dem Weg und das braucht Zeit. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal zu unserem Coaching-Frühstück einladen, am 3. November um 10 Uhr. Wir starten mit einem gemütlichen Frühstück und dann rufen wir uns die Predigtreihe mit den verschiedenen Themen nochmal in Erinnerung und dann suchen wir das Gespräch in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt. Wir wollen miteinander über diese kleinen Berufungen ins Gespräch kommen und ihnen auf die Spur kommen. Dabei ist sicher auch die Gelegenheit, nochmal über das zu reden, was auch Schwierigkeiten macht. Also das Coaching-Frühstück am 3. November um 10 Uhr. Wer daran teilnehmen will, soll sich bitte anmelden. Das ist bei einem Frühstück so, wir müssen das irgendwie planen, wie viele Leute kommen. Auch für das Gespräch ist das besser, wenn wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen. Deshalb meldet euch bitte an. Und dann haben wir noch eine Predigt in unserer Predigtreihe vor uns. Kommende Woche wird Elisabeth Seidlitz über meine Leidenschaften als Gabe sprechen. Amen.